Mission Impossible. Durchgeschüttelt, gestrandet, Gott erlebt. Die Sache mit der Mission im Neuen Testament, die hatte mit einem Paukenschlag begonnen. Der Heilige Geist hatte die Jünger, die sich versteckt hatten nach den ganzen Geschichten um die Ermordung Jesu, versteckt, die hat er mobilisiert, sie sind wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten und es entsteht eine Mega-Church in Jerusalem. Und das hatte ziemlich gut begonnen. Und dann kommt Gott auf die Idee, einen Saulus zu berufen, der die Gemeinde in dieser Region verfolgt hatte. Ausgerechnet ein Verfolger der Gemeinde beruft Gott, um Gemeindegründer zu werden. Zum Glück nicht in dieser Gegend, wo er einigermaßen Unglück angerichtet hatte, sondern Paulus hatte von Gott den Ruf bekommen, geh du zu den Nationen, zu den nichtjüdischen Völkern. Da werde ich dich gebrauchen. Da wird das Evangelium verkündigt werden. Lukas berichtet uns davon. Die Missionsgeschichte hatte stark begonnen. Und der Leser der Apostelgeschichte in den ersten Kapiteln, er gewinnt den Eindruck, also das wird ein Durchmarsch, die Sache mit der Jesusbewegung. Es geschehen Zeichen und Wunder, okay, es gibt hier und da Gegenwind, aber man hatte nie das Gefühl, dass die Dinge irgendwie schiefgehen könnten. Und dann Paulus, er mobilisiert ein Team, er wird ausgesandt von einer heidenchristlichen Gemeinde in Antiochia zur ersten Missionsreise. Wir können uns das hier ein bisschen anschauen, wie das dann losgegangen ist. Paulus hatte im Laufe seiner missionarischen Karriere insgesamt 3 Missionsreisen organisiert mit unterschiedlichen Teams. Also wir sehen, dass die Dinge auch sehr flexibel durcheinander gewürfelt wurden. Mission bewegt und bewegt auch die Menschen, in die involviert sind. Teams werden neu gebildet. Aber Paulus ist ständig auf Achse, ist unterwegs im Mittelmeerraum, 3 Missionsreisen. Der Mann sammelt Erfahrungen, er erlebt Gott in den Auf und Ab seines missionarischen Dienstes. Und dann beschließt er, mit seinen Leuten zunächst mal nach Jerusalem zu ziehen, um Kontakt aufzunehmen zu der Muttergemeinde der christlichen Bewegung in Jerusalem. Und dort entsteht ein Konflikt mit konservativen Judenchristen, mit Judaisten. Und Paulus muss sich verantworten. Er wird vor den Kadhi zitiert, vor ein Tribunal, und die wollen ihn denn gar ausmachen. Und wir als Leser, wir halten die Luft an und fragen, war's das jetzt? Geht die Geschichte des Paulus, geht die Geschichte der jungen christlichen Bewegung, die so verheißungsvoll gestartet hat, geht das genauso baden und endet das genauso, wie Jesus Christus geendet hat, vor einem römischen Tribunal, vor dem Kadhi, mit einer Verurteilung? Und Paulus soll verurteilt werden, aber er sagt, so einfach geht das nicht mit mir. Ich bin nicht nur Jude, ich bin römischer Staatsbürger. Ich habe Rechte. Und Paulus beruft sich auf diese Rechte, beruft sich auf den römischen Kaiser. Und dann sagen die Leute, okay, das übersteigt jetzt unsere Kompetenz. Wenn du unbedingt dich auf das römische Staatsbürgerrecht berufst, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als dich nach Rom zu schicken. Und dann wird Paulus mit seinem Team nach Caesarea in die Hafenstadt verfrachtet und dann beginnt die Story, die wir eben schon gehört haben. Er wird eingeschifft und dann geht die Reise zunächst an der kleinen asiatischen Küste entlang Richtung Kreta. Die Dinge geraten ins Stocken und die Reise verläuft zunächst friedlich und ruhig bis nach Kreta, bis sie dann in der Nähe von Lasea landen. Und Lukas berichtet dann davon, wie es weitergeht. Die Besatzung, die Verantwortlichen, wollen, dass sie in diesem Hafen überwintern. Und Paulus sagt, wenn ihr das tut, ist das eine gute Idee. Denn ich weiß, in dieser Zeit, in der Herbstzeit, in dieser Gegend des Mittelmeeres, kann es zu gefährlichen Stürmen kommen. Also ich rate euch dringend, hier zu überwintern. Realisten haben Bodenhaftung und sie haben das Recht zu reden. Paulus war Gefangener. Paulus war kein Fachmann. Und trotzdem mischt er sich ein und sagt, liebe Leute, ich rate euch, hier zu überwintern. Doch die Händler, die damit auf dem Schiff waren und die Besatzung, die sagt, das ist kein guter Platz, um hier zu überwintern. Lasst uns lieber ein Stück weiterfahren an der Küste von Kreta entlang. Da gibt es einen Hafen, der ist für die Überwinterung besser geeignet. Paulus hört sich die Zankerei an und sagt dann seine Meinung. Und das lesen wir in Vers 10 in Apostelgeschichte 27. Er sagt, Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit Unheil und großem Schaden nicht nur für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben vor sich gehen wird. Paulus war kein Fachmann. Er war kein Navigator. Hatte er das Recht zu reden? Es stimmt, Paulus war kein erfahrener Schiffskapitän, aber ein Greenhorn war er auch nicht. Paulus berichtet zum Beispiel in 2. Korinther 11, also einem Brief, den er geschrieben hat, während er auf diesen Missionsreisen unterwegs war, von seinen Erfahrungen, auch von Reiseerfahrungen. Er sagt dort, dass er dreimal Schiffbruch erlitten hat. Er kannte die Vorboten der schweren Stürme in dieser Gegend des Mittelmeers. Paulus sagt, wenn ihr mich fragt, das tut ihr zwar nicht, aber ich sage euch trotzdem meine Meinung, das hier wird nicht gut ausgehen. War Paulus ein Besserwisser? Bildete er sich etwas ein auf seinen frommen Status als Apostel Jesu Christi und meinte sich überall einmischen zu mischen mit einem prophetischen Wort? Ich glaube, darum ging es in dieser Situation weniger. Paulus hatte sicherlich eine prophetische Begabung, aber in dieser Situation war er vorwiegend Realist. Er war ein lebenserfahrener Mann. Er wusste, was das Leben einen bereiten kann, und er denkt einfach nach. Die Angst um die Schiffsfracht und die wirtschaftlichen Nachteile, um die die Händler, die Besatzung fürchteten, das war für ihn eine eigennützige Argumentation. Und diese eigennützige Argumentation hatte ihn den Blick für die Realität verstellt. Paulus hatte diese eigennützige Art durchschaut und er sagt einfach seine Meinung. Was bedeutet das für uns als Missionare, die wir engagiert sind in den Stürmen des Lebens, unseres Dienstes? Es ist nicht verboten, auch für uns nicht, als Missionare, die ihr Leben investieren, in einem fremden Land unterwegs sind, die ihre besten Jahre für die weltmissionarische Arbeit zur Verfügung stellen, ihre Meinung zu sagen. Zu sagen, das sehen wir so und das sehen wir anders. Wir können uns selbstbewusst zu Wort melden. Wir dürfen mitdenken. Wir dürfen proaktiv sein. Wir dürfen unsere Meinung sagen. Wenn es um Strategien geht und Visionen, für die wir ja mit unserem Leben, in unserem Einsatz auch ein Stück weit gerade stehen müssen. Wir sind keine Manager. Wir sind in vielen Bereichen keine Fachleute, keine Wirtschaftsfachleute, keine erfahrenen Politiker, die alles durchschauen. Aber wir sind Realisten. Wir sind Leute, die Augen im Kopf haben und die eine Nähe zum praktischen Geschehen haben und die Dinge realistisch einschätzen können. Damals bei Paulus ging es auch um die nackte Existenz. Und da hatte er das Recht, mitzureden. Wieso sollte er da nicht den Mund aufmachen dürfen? Wir lassen uns treiben und verabschieden uns vom erschwerenden Last. Das Schiff legt ab aus diesem Hafen im Südosten Kretas. Es soll Richtung Phönix gehen, im Westen dieser Insel. Der Wind weht zunächst sanft aus südwestlicher Richtung und alle denken, das läuft gut. Die ganzen Befürchtungen von Paulus, die können wir in die Tonne klopfen, das kommt gar nicht so schlimm. Aber das Unglück braut sich zusammen. Damals und auch heute noch gibt es auf Kreta erhebliche hohe Bergketten, die über 2000 Meter hoch sind. Und hinter diesen Bergketten hatten sich Winde aufgestaut, die jetzt mit aller Macht auf das Mittelmeer rauspusteten und dort mit dem Südwestwind zusammentrafen und es entstand ein Wirbelwind. Genau das hatte Paulus schon mal erlebt. Schiffbrüche hoch 3. All das war ihm nicht unbekannt. Und das Schiff, die Besatzung, die Künste der Navigatoren hatten dem nichts entgegenzusetzen. Sie werden von der Insel Kreta, die sie eigentlich angesteuert hatten, weggetrieben. Und wir lesen weiter in Vers 15 und 18. Als aber das Schiff mit fortgerissen wurde und dem Wind nicht widerstehen konnte, gaben wir es preis. Wir gaben es auf. Wir ließen uns treiben. Da wir aber sehr unter dem Sturm litten, warfen sie am folgenden Tag Ladung über Bord. Das ist eine logische Folge dieser Bedrängnis, dieser Situation, die sich ergeben hatte in diesem Sturm. Man ließ sich treiben. Man hatte sich ein Stück weit aufgegeben. Man sah seinem Schicksal entgegen. Man fürchtete zunächst, bis an die afrikanische Küste Richtung Süden abgetrieben zu werden. Kein Mond war in Sicht, keine Sterne, der die Navigatoren hätte Orientierung bieten können. Das Unwetter brachte es mit sich, dass sie sich nicht orientieren konnten. Es war nicht kein Ende in Sicht und die Situation erschien hoffnungslos. Und solche Situationen, die kennt ihr, solche Situationen kennen wir in unserem Leben als Missionare. Missionare segeln auf fremden Schiffen, die nicht ihnen gehören. Wir segeln mit. Wir sind Gäste. Wir sind Gäste in fremden Ländern. Wir sind Gäste in fremden Kulturen. Wir sind manchmal integriert in behäbige Strukturen, die wir nicht einfach so aufgeben können, deren Effektivität wir ab einem bestimmten Zeitpunkt in Frage stellen, aber auch nicht mehr beeinflussen können. Wir sind ausgeliefert. Und wenn der Sturm kommt, die Entwicklung der Arbeit stagniert, die künftige Generation von Leitern nicht in Sicht ist oder Entscheidungen getroffen werden, die uns Bauchschmerzen verursachen, dann müssen wir Dinge über Bord werfen. Dann müssen wir uns von Vorstellungen verabschieden und sie aufgeben. Doch wir selber, die wir auf dem Schiff sind, wir können zwar für Entlastung sorgen, wir können aber selber nicht das Schiff verlassen. Wir können nicht selber über Bord gehen. Wir müssen dadurch, denn wir haben einen Auftrag. Und den kann man nicht einfach an den Nagel hängen, auch wenn der Wind uns um die Ohren pfeift. Wir sind einem Auftrag verpflichtet. Und diesem Auftrag sind wir mehr verpflichtet als unseren Gefühlen oder der Suche nach sicheren Räumen, wo man durchatmen kann. Wer sich Gottes Mission verpflichtet, weiß und sich hinaus hat katapultieren lassen von Gott an den Ort seiner Sendung, der hat Verantwortung übernommen. Und hier sind Loyalität und Solidarität gefragt. Abstriche an das eigene Wohlempfinden. Auch tief in unserem Innern, in unserer Bauchgegend, in unserem Herzen, in unserer Gefühlswelt können Stürme auftreten und Dinge erheblich durcheinander geraten, die uns dazu veranlassen, möglicherweise die Entscheidung zu treffen, wir streichen die Segel, wir lassen uns treiben, wir werfen alles über Bord. In Mali hat man heutzutage auch damit zu kämpfen. Man muss manchmal die Luft anhalten, wenn man in die unüberschaubaren Weiten des Zentrums und in den Norden, in die Wüstengegenden Malis schaut. Treffen, die unsere Partnergemeinden bisher im Zentrum des Landes durchgeführt haben, wie Hauptversammlungen oder Pastorentagungen, die müssen mittlerweile in den Süden des Landes verlegt werden, weil es einfach zu unsicher ist. Nicht nur, weil ein weißer Missionar dabei ist und man fürchtet, dass der besonders einen Anziehungspunkt bedeuten würde für Leute, die was Böses im Schilde führen, sondern unsere Leute vor Ort haben selber Angst. Und sie verlegen aus Sicherheitsgründen ihre Treffen in den Süden. An Open-Air-Veranstaltungen ist an vielen Orten gar nicht mehr zu denken. Im Gegensatz zu den 1990er Jahren, wo das an der Tagesordnung war, wo wir einfach auf die Dörfer gefahren sind, in die Stadtviertel, haben öffentlich Filme gezeigt, sind mit den Leuten unterwegs gewesen, haben uns unterhalten, uns auf Marktplätzen getroffen. Das ist heute nicht mehr so einfach möglich. Was sollen wir tun? Sollen wir uns treiben lassen? Sollen wir uns zurückziehen in unsere eigenen vier Wände? Keine Gemeindegründungen mehr an exponierten Stellen? Den Status quo verwalten? Was gilt es zu tun? Sollen wir mutige Strategien, expansive Strategien einfach über Bord werfen? Und in solchen Situationen, wo wir uns mit diesen Fragen beschäftigen, geht das manchmal auch an unsere Motivation. Es geht ums Überleben, um das Überleben für das, wofür wir uns verschrieben haben, zu sagen, Gott, dir gehören die besten Jahre meines Lebens im Dienst der Weltmission. Der Stern am Himmel, die Orientierung bieten könnten, das bleibt aus. Wir erleben Situationen, wo unser Herz abdreht, wo die Gedanken der Resignation aufflackern, wo wir uns zurückziehen wollen, das Land verlassen. Und wir fragen uns, woher kommt der Mut zu bleiben? Woher kam der Mut zu bleiben bei Paulus? Wie reagierte er damals? Mitten in diesem Hin und Her, in dieser bedrohlichen Situation, wo das Schiff fast aufgegeben werden musste, wo die Ladung über Bord ging, ergreift Paulus wiederum das Wort. Vor sich hatte er hartgesottene Seeleute, Händler, die raffiniert waren, eiskalte Wachsoldaten. Denen steht Paulus gegenüber und ergreift das Wort. Und das, was er sagt, kann für uns, die wir nicht direkt beteiligt waren, mit denen wir das so lesen, schon ziemlich überheblich klingen, was er so da vom Stapel lässt. Wir lesen weiter in Apostelgeschichte 27, die Verse 21 und 22. Männer, sagt er, man hätte mir freilich gehorchen und nicht von Kreta abfahren und dieses Unglück und den Schaden vermeiden sollen. Und jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Ihr kennt Leute, die so besserwisserig auftreten, ja? Die sagen, hättet ihr mal auf mich gehört. Und jeder von uns, ich schätze mal so gefühlte 97,8%, würden solchen Leuten gegenüber doch ein ungutes Gefühl entwickeln. Die kommen nicht so sehr sympathisch rüber, die alles besser wissen. Und das nutzt ja auch wenig, ja? Wenn jemand sagt, hättet mir auf mich gehört. Man kann das nicht mehr verändern. Und man hat den Eindruck, dass Paulus so auftritt. Und wir fragen uns, woher kommt der Mut, so aufzutreten, so proaktiv, so selbstsicher, ja fast überheblich und arrogant. Sein Mut gründet im festen Vertrauen auf den Gott, der auch im Sturm mit ihm unterwegs ist. Gott spricht zu ihm. Und das Wort, was er weitergibt, hat er von Gott empfangen. Es ist aber nicht ein kanonisch-biblisches Wort, was auf irgendeiner Pergamentrolle schwarz und weiß vor ihm liegt, was er nur aufrollen muss und sagt, liebe Leute, im Namen Gottes, ja, sondern in der Nacht vorher ist er einem Engel begegnet. Es ist das eingeflüsterte Wort eines Engels, den Gott selber geschickt hat, ein Bote Gottes, der ihm diese Sicherheit gibt, dieses Vertrauen festigt. Bleibe bei mir, bleibe standhaft. Und dieser Gott sagt ihm durch den Engel zu, das Schiff geht baden, im wahrsten Sinne des Wortes, aber ihr werdet gerettet. Sagt das den Leuten weiter. Die Leute an Bord hatten schon fast die Hoffnung aufgegeben. Und Paulus, der als einziger einen guten Draht nach oben zu haben schien, er redet frei und offen. Und er sagt, daher kommt meine Orientierung, dass ich mein Leben auch im Sturm an Gott binde. Und das hatte er schon oft erlebt. Das war ja nicht das erste Mal. Auf seinen Missionsreisen quer durch Kleinasien, durch den Mittelmeerraum, hat er das erlebt. Er hatte Eingebungen erlebt. Er hatte Visionen gesehen. Und er hatte diese Visionen und spontanen Eingebungen als Orientierungshilfe aufgenommen und hat sich danach gerichtet, spontan, auf das Wirken des Heiligen Geistes gehört. Und wie oft hatte Paulus schon den Eindruck gehabt, dass sein Dienst wegen den ständigen Bedrohungen, denen er sich ausgesetzt sah, ans Ende gekommen war. Doch es war nicht zu Ende. Paulus berichtet davon. Und es war für ihn wichtig, in dieser turbulenten, chaotischen Welt, in der wir unterwegs sind, sein Vertrauen an Gott anzubinden. Tag und Nacht ein offenes Ohr zu haben für die Impulse Gottes, die in jeder Situation, an jedem Ort unseres Lebens uns Orientierung geben können. Spontane Eindrücke, Impulse und das Reden des Heiligen Geistes, damit wir nicht zu Getriebenen werden, damit wir nicht Ad-hoc-Entscheidungen treffen und sagen, das ist doch das Vernünftigste, was man jetzt machen kann, möglichst alles über Bord zu werfen und die Rettungsboote klarzumachen, um sich irgendwie Signale hochzuschießen, damit uns irgendeiner findet, überhastet zu reagieren. Paulus bewahrt dank der Anbindung an Gott nicht nur sein Vertrauen, sondern daraus schöpft er den Mut, Mut zuzusprechen und dabei zu bleiben. Das gibt ihm die Kraft, eine innere Ruhe zu entwickeln, obwohl der stürmische Wind ihnen allen um die Ohren bläst. Das Wort des Engels, diese spontane Eingebung in der Dunkelheit der Nacht, war ihm mehr wert als das Wort der Strategen und Fachleute. Es war ihm mehr wert als das Wort der besorgten Geschwister aus der Gemeinde, die uns sagen, wie lange wollt ihr euch das noch antun? Ich zitiere eine Frage, die wir oft gestellt bekommen. Warum setzt ihr euch noch ständig ins Flugzeug und fliegt nach Mali, wo ihr doch wisst, dass es Attentate hier und Anschläge dort gibt? Dass eure Leute selbst, eure Partner vor Ort sagen, das ist nicht mehr wie früher. Passt auf. Warum macht ihr das? All die Leute meinen es gut. Aber die wenigsten haben eine Ahnung davon, dass da ein Auftrag lebt in uns. Dass wir eine Vergewisserung haben, die sich woanders andockt. Und dann klingt das manchmal für die Leute überheblich, überhastet, aber wir tun es mit einer Gewissheit. Woher kommt der Mut? So haben wir gefragt. Paulus hatte gelernt, dass Schiffbrüche, versuchte Steinigungen, Schläge, Verfolgung, Intrigen zu seinem missionarischen Geschäft dazugehörten. Er hatte gelernt, Leiden und Gegenwind mit den Augen des Gekreuzigten zu beleuchten. Ich zitiere einige Verse aus 2. Korinther 4, wo Paulus, diesen Brief hatte er ja vorher geschrieben, wo er reflektiert und versucht, diese ganzen Gefahren und diese Unannehmlichkeiten, das Leiden und die Grenzerfahrung seines missionarischen Dienstes einzuordnen. Und dort schreibt er, in allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar wird. Paulus ordnet seine Erfahrung, seine Grenzerfahrung in die Beziehung zu Jesus Christus. Paulus reflektiert geistlich-theologisch. Deswegen ist eine Theologie des Leidens wichtig, damit dann, wenn wir in die Situation kommen, wir einen Anker haben. Eine gute Theologie, eine gute reflektierte Theologie ist Seelsorge. Die tut einem gut. Das mag jeder persönlich anders sehen. Für mich persönlich ist Theologie Seelsorge. Wenn ich die Dinge im Lichte des Wortes Gottes betrachten kann, sie einordnen kann in meine Beziehung zu Christus, dann kann vieles kommen. Ich stehe nicht automatisch über den Dingen, aber diese Reflexion hilft mir, Dinge einzuordnen, sie zuzuordnen und nicht so schnell das Schiff zu verlassen. Im Leben und Sterben, im Erfolg und Misserfolg, in Phasen der Anerkennung und vernichtender Kritik weiß Paulus sich seinem Herrn verpflichtet. Und er steigt sozusagen zu dieser Aussage empor und sagt, da fühle ich mich besonders nahe, weil dieser Christus auch für mich gelitten hat. Und aus dieser Position heraus kommt die Gewissheit. Menschen werden gerettet, das Schiff zerbricht. Wir lesen in Vers 41 im 27. Kapitel, da sie aber auf eine Landzunge gerieten, ließen sie das Schiff stranden. Und das Vorderschiff saß fest und blieb unbeweglich, Das Hinterschiff aber wurde von der Gewalt der Wellen zerschellt. Schluss. Keine Weiterfahrt mehr möglich. Der größte Teil der wertvollen Fracht, auf den die Händler so aus waren, war über Bord gegangen. Das Schiff selber war letztlich an der Küste zerborsten. Es war zu nichts mehr zu gebrauchen. Doch die Menschen hatten überlebt. Materielle Güter können wir ersetzen, aber Menschenleben nicht. Paulus war voller Zuversicht in dieser Situation und er hindert einige der Seeleute aus lauter Verzweiflung über Bord zu springen, in diesem übertosenden Gewässer ihr Leben irgendwie zu retten. Er hindert sie daran. Und einer der Römer, der Wachleute, wollte sogar Paulus umbringen, weil er sagt, Mensch, wenn wir hier stranden und die Situation nicht mehr durchschaubar ist, dann macht er sich aus dem Staub. Und dann fahren wir nach Rom, möglicherweise ohne unseren Gefangenen. Alles war unübersichtlich geworden. Paulus bewahrt in einem gewissen Sinne die Ruhe. Und er konnte den Anführer dieses Wachbataillons überzeugen, doch Paulus am Leben zu lassen. Und jeder auf dem Schiff ahnte in einer gewissen Weise, dass sie ihr Leben diesem Paulus zu verdanken haben, besser gesagt diesem Gott, an dem Paulus glaubte. Das Schiff geht zu Bruch, aber wir, die Menschen, wir bleiben am Leben. Und die Vision, nach Rom zu reisen, die Paulus schon längerer Zeit hatte, blieb sie auch am Leben? Ja, sie blieb am Leben, weil es ging weiter. Es geht weiter. Als bei uns vor 2 Jahren die Diagnose einschlug, dass Christiane an Demenz erkrankt sei, war das für uns wie ein Schiffbruch. Wir waren an die Küste gekommen und das Schiff war zerborsten. Der Himmel war wolkenverhangen, ein Wirbelsturm in dunkler Nacht. Und spontan kam bei uns damals die Frage auf, war es das mit unserem Engagement in Mali? Wir hätten ja sagen können, wir haben das jetzt schon über 20 Jahre lang gemacht. Jetzt soll die junge Generation weitermachen. Wir ruhen uns ein wenig aus. Wir hatten aber kein gutes Gewissen dabei. Sollen wir unsere Vision, die uns so lange geprägt hat, die unser Leben ausgemacht hat, an den Nagel hängen? Es stimmt, wir mussten unsere bisherigen Vorstellungen über Bord werfen. Die sind baden gegangen. Vieles von dem, was wir uns 2014 vorgenommen hatten, als wir ins Flugzeug gestiegen sind und sagen, wir wollen einige Jahre in Mali wieder leben und arbeiten. Und Gott hat uns die Kraft gegeben, in dieser Zeit Dinge zu sortieren. Und hat uns gesagt, ihr werdet zwar eure bisherigen Strategien umstellen müssen. Davon werdet ihr euch verabschieden müssen. Doch eure Vision, weiter in Mali tätig zu sein, wird erhalten bleiben. Gott hat uns geholfen, den Tiefschlag einzuordnen. Er hat uns Mut gemacht, Speise zu uns zu nehmen, nicht aufzugeben. Freunde und viele Gemeinden haben uns damals begleitet in dieser Zeit des Nachdenkens. Und Gott hat uns in dieser Zeit der Turbulenzen, des Wirbelsturms, des Durcheinandergewühltseins eine gehörige Portion an Gelassenheit geschenkt. Ein bewegliches Herz. Und wir haben Luft geholt. Und nachdem wir gestrandet haben und gemerkt haben, wir sind mit dem Leben davon gekommen, haben wir neue Pläne geschmiedet, haben die Dinge umgestellt. Wir haben, wie damals die Besatzung, ein anderes Schiff bestiegen, das uns nach Rom geführt hat, wie bei Paulus. Paulus kam mit seinen Leuten über verschiedene Etappen von Malta, wo ihr Schiff zu Bruch gegangen war, kamen sie nach Süditalien. Da Paulus vorher schon einen Brief an die Gemeinde in Rom geschickt hatte, wussten sie, der ist auf dem Weg mit seinen Leuten. Und die sind nach Süden gezogen, um ihn zu empfangen. Im Schiffshafen standen die Leute und sagen, Bruder Paulus, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja, momentan geht's ganz gut, aber wir haben einiges erlebt. Und Paulus geht mit den Leuten nach Rom und geht ins Gefängnis. Vielleicht kommt er nochmal frei. Paulus hatte ja vor, von Rom aus Richtung Spanien zu reisen. Das heißt, der Mann steckt trotz dieser Turbulenzen, trotz des Zwangs, sich umzustellen, Strategien umzubasteln, steckt er voller Visionen, voller Tatendrang bis ans Ende der Welt. Das war damals Spanien für die Leute, die dort im Mittelmeerraum gelebt haben. ein anderes Schiff nehmen. Schiffbrüche und Gegenwind, Leiden und Misserfolge, die gehören zu unserer missionarischen Arbeit dazu. Das ganze Unternehmen der Weltmission ist ja kein Herbstspaziergang bei bunten Blättern und einem netten Sonnenschein. Mission heißt, unterwegs zu sein. Unterwegs zu sein in einer chaotischen Welt, wo die Stürme von Norden und Süden kommen, wo sich was zusammenbrauen kann. Wir sind unterwegs in einer zerbrochenen Welt. Und dieser Zerbruch macht nicht Halt vor unserem eigenen Leben. Es ist Gottes Mission. Er hält uns bei der Stange. Deshalb geht es weiter, weil es seine Mission ist. Mitten im Unwetter schickt er einen Engel, der uns Mut macht. Und er gibt uns Mut, weiterzumachen. Amen.